ARD.
So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Ja, die Kulisse stimmt wieder für eine neue Folge Elefant, Tiger und Co., den Podcast. Wir haben uns nach draußen begeben, das Wetter ist wunderschön hier im Zoo Leipzig. Und Ruben Holland, Zookurator Ruben Holland, ist heute hier bei mir zu Gast. Ruben, sei herzlich willkommen.
Hallo.
Ruben, du gibst uns ja immer besonders viel Liebe, auch für die Tiere mit. Und diesmal für etwas, wo wir mal über den nächsten Schritt gehen. Artenschutz ist natürlich immer euer großes Ziel, aber da ist ja sicher auch viel Theorie dabei. Hier geht's mal um Praxis. Und zwar bei den Habichtskäuzen. Trotzdem aber natürlich erstmal ein Habichtskauz. Da stecken jetzt zwei Vögel im Namen. Wie sieht er denn nun eigentlich aus? Wie ein Kauz oder wie ein Habicht?
Also er sieht schon aus wie eine Eule, also wie ein Kauz. Ein relativ großer Kauz, gehört schon zu den sehr großen Käuzen. Und ähnelt dem Habicht so ein bisschen vom Flugbild. Aber grundsätzlich ist der Begriff am Ende schon ein bisschen irreführend. Andere nennen ihn Uralkauz, was genauso irreführend ist, weil der Ural natürlich nur eine sehr kleine, begrenzte Region ist und das Tier natürlich in viel, viel größeren Regionen vorkommt.
Und rein farblich, ist er ein auffälliger oder unauffälliger?
Er ist sehr hell und hat eine schwarze Strichelung im Gefieder. Also, ja, wenn man ihn sehen will im Gehege, dann sieht man ihn normalerweise auch. Ich glaube aber auch, dass er, gerade wenn er in der Natur unterwegs ist, man schon Schwierigkeiten hat, ihn wirklich ordentlich zu finden.
Wir haben ihn ja gerade im Bild, zumindest einen sitzt hier auf dem Ast. Wer ist er oder wer ist sie?
Sie ist die Mutter von den beiden Jungtieren, die wir dieses Jahr in den Wiener Wald angesiedelt haben. Also wir haben zwei Jungvögel, die dieses Jahr geschlüpft sind, bei uns großgezogen, bis sie soweit selbstständig waren. Und dann haben wir sie nach Wien in die Wiederansiedlung gebracht, was für uns natürlich unglaublich schön ist.
Die Mutter, ist auch ein Vater dazu da? Also oder gehen die sich außerhalb, sagen wir, der Aufzucht aus dem Weg?
Nee, die sind tatsächlich sogar monogam. Also sie leben eigentlich ein Leben lang zusammen. Unser großes Problem war in dem Fall, dass der Vater während der Aufzucht gestorben ist.
Ach, also sie ist auch gerade allein sozusagen?
Sie ist jetzt allein. Wir warten auf einen neuen Partner aus dem Projekt.
Ja.
Den sollten wir eigentlich hoffentlich dieses Jahr noch bekommen, damit wir auch für nächstes Jahr wieder neue junge Habichtskäuze bei uns schlüpfen lassen können, um dann weitere Tiere der Natur zurückzugeben.
Hatte das was mit der Aufzucht zu tun, dieser Todesfall? War es ein Unfall oder eine Krankheit?
Nee, am Ende haben wir tatsächlich keine ganz genaue Diagnose gehabt, obwohl das Tier in die Pathologie gegangen ist.
Ja.
Aber man steckt natürlich nie drin. Das kann immer mal passieren. Ist natürlich für uns sehr tragisch, weil es jetzt das erste Mal geklappt hat mit der Nachzucht. Da müssen wir jetzt einmal schauen, dass das Weibchen hoffentlich bald einen neuen, guten Partner bekommt, damit wir da eben auch weitermachen können.
Sie wirkt jetzt um diese Zeit etwas schläfrig auf dem Ast. Ist das quasi eine Art Tarnung? Will sie uns täuschen? Ist eigentlich total aufmerksam oder ist es ihre Schlafenszeit?
Naja, Eulen sind eigentlich eher dämmerungs- und nachtaktiv, auf jeden Fall ein Großteil der Eulenarten. Und der Habichtskauz gehört ganz sicherlich dazu. Also die werden normalerweise in der Dämmerung aktiver, um dann eben auf Jagd zu gehen.
Stören wir die jetzt quasi als Zoobesucher?
Nein, die Zootiere sind normalerweise den Trubel im Zoo natürlich gewöhnt.
Ja.
Und das ist denen am Ende egal, die machen die Augen zu und können auch so gut abschalten.
Ein Kauz wirkt ja nun immer sehr kompakt als Vogel. Wenn er da so auf dem Ast sitzt und so langsam vor sich hin döst, also unser Inner würde ja alles, was er in der Hand hält, fallen lassen und wahrscheinlich auch in sich zusammenrutschen. Aber so ein Vogel fällt nicht vom Ast. Wie kommt das eigentlich?
Nee, genau. Die Vögel haben im Prinzip eine Mechanik, dass wenn die sich auf ihre Füße setzen, dass die Sehnen so verkürzt werden, dass die Krallen im Prinzip sich um den Ast schließen. Und erst wenn der Vogel wieder aufsteht, im Prinzip, dann löst sich die Krallung wieder so, dass wenn die sitzen, dann sitzen die eigentlich. Dann müssen sie nicht irgendwie nachts noch oder tagsüber, wenn sie schlafen, gucken, dass der Fuß nicht irgendwann aufgeht. Das ist eigentlich so eine sehr geschickte Mechanik von der Natur, sodass man dann einfach stabil auf dem Ast sitzt.
Du sagst, es hat endlich geklappt mit Nachwuchs. Das war jetzt wohl keine Geschichte wie wir probieren es und nächste Woche ist es soweit?
Nein, also wir hatten natürlich, als wir das Leopardental 2015 eröffnet hatten, hatten wir schon natürlich den Gedanken, mit den Habichtskauzen auch wieder Ansiedlung zu erzielen. Genauso wie wir das mit den Amur-Leoparden machen wollten, die ja im Prinzip direkt gegenüber sitzen. Also wir wollten so ein bisschen wieder Ansiedlung von Tieren erzählen. Was beim Leoparden grundsätzlich sehr schwierig ist, was aber beim Kauz schon gang und gäbe war.
Ja.
Und wir haben aber erstmal ein paar bekommen, weil wir eben Neulinge waren, die woanders noch nicht aufgezogen hatten. Und wir haben sozusagen erstmal, ich nenne es jetzt mal Übungskäuze bekommen.
Ja, ja.
Um einfach mit der Tierart klarzukommen und zu gucken, ob vielleicht eine neue Umgebung das Paar nochmal animiert und das war aber tatsächlich nicht so, so dass wir die Tiere lange gehalten haben, ohne dass am Ende wirklich eine Zucht zustande gekommen ist. Und nachdem wir das alte Paar dann aber abgegeben haben, weil wir im Prinzip gezeigt haben, wir können es und dann ein neues, junges Paar gekriegt haben, dann hat das eben geklappt.
Ach so, das sind nicht die, wo es mit der Romantik nach ein paar Jahren doch noch geklappt hat, sondern die beiden mochten sich.
Die beiden mochten sich sicherlich, aber nicht so, dass es am Ende geklappt hat. Warum auch immer, das kann man sicherlich am Ende nie so ganz genau erkennen. Aber das neue Paar, das wir jetzt haben, hat von der ersten Minute an sehr, sehr gut funktioniert.
Was heißt das bei Käuzen? Beieinander sitzen oder nur in der Paarungszeit zusammenkommen?
Nee, die werden schon im gleichen Revier bleiben. Die werden sicherlich sich über Rufe immer wieder verständigen, dass der Partner noch da ist und das gleiche Revier verteidigen. Ich gehe nicht davon aus, dass die so absolute Kuschelvögel sind, wie man das vielleicht von Unzertrennlichen kennt.
Ja, ja, genau.
Das definitiv nicht.
Die gehen fliegen sich aus dem Weg, besser gesagt.
Sie werden irgendwo immer mal wieder Kontakt haben, vor allem über die Rufe. Und was ganz wichtig ist, gerade in der Brutzeit und der Jungenaufzucht, weil während der Brut das Weibchen eigentlich die Eier so gut wie gar nicht verlässt und das Männchen dann eben für die Nahrungsaufnahme des Weibchens nötig ist. Also der guckt dann, dass er doppelt so viel Nahrung fängt wie sonst, weil er sein Weibchen damit eben auch versorgt.
Und woran merkt ihr, dass zwischen den beiden sich was anbahnt? Ist da was anders?
Also sie werden irgendwann etwas aggressiver.
Ach, okay.
Das ist was.
Also nicht zärtlicher, aggressiver.
Aber gegen die Pfleger, nicht gegen sich selber.
Ah, okay, gut, also okay.
Dann merkt man, okay, sie fangen jetzt an, ihren Brutplatz zu verteidigen. Und wir haben eigentlich wenig Probleme. Man merkt schon, wenn sie sich gegenseitig rufen, wenn sie dann sich im Gehege zusammen verstehen, dann ist das völlig in Ordnung.
Und ist das eine gemeinsame Wohnungssuche?
Wer am Ende entscheidet, was tatsächlich als Brutplatz dient, kann ich gar nicht so ganz genau sagen. Ich glaube aber, dass beide zusammen da schon auf der Suche sind und sich dann gemeinsam für eine Baumhöhle oder einen abgebrochenen Baumstamm entscheiden.
Das wollte ich gerade fragen. Das ist jetzt kein Nest, sondern sie suchen eine Höhle.
Also das ist tatsächlich der Grund, warum gerade in Deutschland und Österreich schon seit 1929, glaube ich, eigentlich keine Habichtskauze mehr vorhanden waren.
Ja.
Weil bei uns die Wälder einfach viel zu aufgeräumt sind. Also es gibt einfach keine alten Bäume mehr, wo man eben Niststätten findet. Und oftmals ist es ein abgebrochener Baumstamm, wo man dann oben drin sitzt. Teilweise gehen sie auch in die Horste von Habichten. Also da haben wir auch wieder die Verbindung zum Namen so ein bisschen. Oder sie haben eben auch Baumhöhlen. Und die Projekte jetzt in Deutschland und in Österreich, damit man die Tiere wieder ansiedelt, hängen eben auch viel damit zusammen, dass man Brutkästen aufhängt, dass man neue Brutmöglichkeiten schafft und dass man eben ältere Wälder nicht mehr einfach aufräumt und alte Bäume rausräumt, sondern einfach mal auch was stehen lässt, was abgebrochen ist, dass die Tiere jederzeit auch eine neue Brutsituation eben finden.
Und was ist da jetzt konkret das Problem dabei? Also wenn der Wald zu aufgeräumt ist, fliegen die Tiere dann woanders hin, weil sie finden ja einfach keinen Ort, oder sind die Nisthöhlen dann so schlecht bewacht, dass sofort Nesträuber kommen?
Nee, sie finden einfach gar keine Nestmöglichkeiten mehr und oder finden welche, die dann eventuell nicht mehr so gut sind, dass alle Jungen aufgezogen werden können.
Ja, ja.
Und dann verschwinden Tiere eben aus Regionen, wenn der Nachwuchs nicht mehr regelmäßig nachkommt oder wenn man einfach überhaupt nichts mehr findet und sich neue Plätze suchen muss. Normalerweise sind die relativ ortstreu als Paar, aber das ist eben nicht gegeben, wenn keine Brutsituation da ist.
Wo gehören die denn eigentlich hin? Wenn jetzt diese Auswilderung kommt, heißt es ja, die waren mal tatsächlich unsere Nachbarn sozusagen, Habichtskauze.
Genau, also grundsätzlich ist der Habichtskauz in so einem ganz, ganz breiten Band im Prinzip von Deutschland mehr oder weniger bis komplett nach Japan durchziehend. Oben in Skandinavien gibt es noch welche, aber in Deutschland und in Österreich waren sie dann eben irgendwann verschwunden. Zum einen, weil eben die Wälder zu aufgeräumt sind, zum anderen, weil sie eben teilweise auch geschossen worden sind. Also so ein Habichtskauz hat tatsächlich, wenn man ihn entdeckt hat, gar nicht so eine hohe Fluchtdistanz. Und der bleibt relativ lange sitzen. Damit ist er für den Jäger natürlich ein relativ einfaches Ziel. Und da ging es wahrscheinlich früher auch einfach mehr oder weniger darum, einfach mal halt was zu schießen, was einem gerade vor die
Flinte
kommt, ohne dass man da jetzt irgendwie großartig einen Nutzen von hatte.
Ja.
Weil eigentlich sind es Nützlinge, weil sie eben dafür sorgen, dass es nicht so viele Mäuse gibt.
Und sind ja keine große Jagdtrophäe jetzt, oder?
Nö, es gibt sicherlich den einen oder anderen ausgestopften Habichtskauz sicherlich in irgendeinem Wohnzimmer. Aber grundsätzlich ist es jetzt nichts, was man dauernd, wo man super stolz drauf sein kann, wenn man das geschossen hat.
Und darf ich nochmal sagen, wann verschwunden? Also ist das ein Phänomen der letzten 30 Jahre oder schon über 100?
1929, also mehr oder weniger, ziemlich genau 100 Jahre gab es die Tiere nicht mehr. Es gab aber dann schon die Wiederansiedlungsprojekte die irgendwie schon 1975 in Deutschland mal angefangen haben, wo man sich schon mal wieder überlegt hat, mit dem Wiederansiedeln im Bayerischen Wald anzufangen. Da hat man dann bis 1999 186 Eulen ausgewildert.
Ja.
Die haben dann eben auch 5, 6 Brutpaare gebildet und die Jungvögel fliegen dann irgendwo anders hin. Das Schöne ist natürlich, dass man, wenn man verschiedene Punkte hat, wo man die Tiere wieder ansiedelt, dass sich dann irgendwann Korridore schließen, dass dann Gebiete wieder verknüpft werden, vereint werden, sodass man dann wieder ein breites Band hat, ohne dass es irgendwie zu genetischer Verarmung kommt, weil einfach Tiere keinen Partner mehr finden.
Was prädestiniert denn gerade die Eulen oder jetzt die Habichtskreuze dafür, ausgewildert zu werden? Ihr betont ja oft, dass es schwierig ist, Tiere einfach wieder in der Natur auszubringen. Warum geht das bei denen?
Naja, also das allergrößte Problem, das wir normalerweise haben, ist der Lebensraumverlust.
Ja.
Den können wir natürlich, indem wir Bruthöhlen aufstellen, schon mal vermeiden. Und Bruthöhlen heißt in dem Fall, gerade in Wien zum Beispiel, der Kollege benutzt ausrangierte Mülltonnen und schneidet dann Löcher rein und über die hängt er dann in die Bäume auf. Also das ist ein relativ kostengünstiges, sehr lang anhaltendes Projekt mit den Kästen und das klappt wirklich gut. Das zweite ist, dass man immer gucken muss, wie die Tiere dann, wenn sie aus Menschenobhut kommen, sich in der Natur wieder verhalten. Und das ist was bei den Kauzen eigentlich ganz schön ist, weil wir die einfach nach ziemlich genau 80 Tagen werden die von ihren Eltern normalerweise weggenommen, kommen dann in eine Wiederansiedlungsvoliere, wo sie sich eine Woche mehr oder weniger orientieren kann und dann wird einfach die Tür aufgemacht. Und dann hat man in der Nähe der Voliere einfach einen Futtertisch, wo die weiterhin sich Futter holen können, wo die aber natürlich dann eben die Umgebung schon mal kennenlernen, wo die dann eben anfangen selber auch zu jagen, wo die das erlernen und irgendwann normalerweise so nach 100, 120 Tagen fangen die an, irgendwann größere Streifzüge zu machen und irgendwann das für sie eigentlich bekannte Revier zu verlassen, um eigene Reviere zu erobern.
Und gerade das Jagen zum Beispiel, also ich meine, lebendige Beute quasi zu machen, ist das in ihnen drin? Ich meine, das könnt ihr ihnen ja jetzt groß nicht zeigen. Wie funktioniert das?
Nein, das lernen die Kauze auch eigentlich nicht von ihren Eltern. Also da geht es tatsächlich darum, das ist ein Instinkt. Die wissen einfach, wie sie sich ernähren müssen. Und natürlich ist aber für jeden jungen Vogel dieser Übergang von ich werde gefüttert zu ich fange selber Nahrung immer der kritischste. Und da werden sicherlich auch einige Jungtiere sterben. Das wird sicherlich auch mit dem einen oder anderen aus der Zoopopulation passieren, aber das ist jetzt nichts, was nur auf die Zoovögel zurückzuführen ist, sondern das wird auch jedem in der Natur geschlüpften Vogel so passieren können. Und da ist es aber auch ganz, ganz wichtig, dass man eben diese 80 Tage mehr oder weniger einholt, weil wenn man sie zu spät in ein Revier reinbringt, dann fangen die sehr schnell an, sehr große Strecken zu fliegen und dann haben die nicht mehr die Zeit, sich an dem Futtertisch nochmal zu bedienen.
Ja, ja.
Also je später ein Kaut dann sozusagen ausgewildert werden würde, desto schwerer würde es ihm fallen, den Schritt von, ich werde da noch zugefüttert, immer mal von den Eltern und lerne, aber gleichzeitig oder von den Menschen, die den Futtertisch bestücken, zu, ich jage selber, da ist die Spanne zu gering.
Er müsste also dann hauruck sozusagen wissen, wie es geht und sofort Erfolg haben sozusagen.
Und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Ja, ja, ja.
Und da ist es auch ganz klar so, dass sie natürlich trotzdem auch erstmal Fehlerfolge haben.
Ja.
Und die müssen das schon lernen. Deswegen ist es gut, wenn der Futtertisch da ist, weil dann kriegen sie immer was, wenn sie Hunger haben, haben aber trotzdem die Chance zu lernen, andere Tiere eben auch zu fangen.
Nehmen wir gleich mal das Bild Meister vom Himmel gefallen. Wie ist denn eigentlich so die Jagdtaktik von Habichtskreuzen?
Der Habichtskreuz ist im Prinzip so eine Art Ansitzjäger. Und deswegen sind auch da wieder Bäume, die abgebrochen sind, zum Beispiel sehr gut. Also er sitzt auf erhöhten Warten, guckt einfach normalerweise über Wiesen oder Felder. Also normalerweise ist es so ein typischer Habichtskraut, weil es ist viele alte Bäume, trotzdem immer wieder mit Lichtung und an Wiesen gelegen, damit die dann eben auf den Wiesen ihre Beute fangen können. Und das geht dann von Nagetieren natürlich. Also Wühlmäuse sind sicherlich eine sehr häufige Beute vom Habichtskraut. Das sind aber auch manchmal Insekten oder Vögel, Reptilien, Amphibien. Also der ist da relativ offen für vieles. Und es gibt selbst in Finnland Habichtskreuze, die jagen dann auch Hasen bis zu 2 Kilogramm. Also die können schon auch mal Gas geben, was die Jagd angeht. Aber gerade bei uns sind es normalerweise vor allem Mäuse oder dann mal Insekten, wenn nichts anderes da ist.
Und ist das dann ein nach unten Stoßen oder wie sieht das aus? Also oder lässt er sich fallen und im Sturzflug nach unten?
Nee, er gleitet dann im Prinzip mehr oder weniger auf seine Beute zu.
Ja.
Und das ist auch was für mich unglaublich faszinierend ist. Man hört diese Tiere nicht fliegen.
Ja.
Also die fliegen im Prinzip lautlos, weil die Federn so geschickt über die Evolution sich angefertigt haben, dass man Eulen eigentlich nicht hört. Also wenn man eine Taube vorbeifliegen hört, ja, dann die hört man, oder den Schwan, der mit seinen Flügeln quietscht oder was auch immer. Die Eule hört man einfach nicht. Und das ist einfach völlig faszinierend. Und damit haben die natürlich einfach auch ihren Überraschungseffekt mit auf ihrer Seite.
Da müssen die Augen dann aber richtig gut sein, wenn es hauptsächlich um Mäuse geht, also die man, sagen wir mal, ich sage jetzt mal, aus 3-4 Meter Höhe sehen muss.
Ja, manchmal sitzen sie sogar noch höher. Und was wir ja nicht vergessen dürfen, sie jagen auch noch nachts. Also die Augen müssen ja nicht nur gut sein, um eine Maus zu entdecken, sondern die müssen auch nachts gut sein, damit eine Maus entdeckt wird. Und die Augen sind natürlich an die Nacht angepasst. Das heißt, sie können in der Nacht sehr, sehr gut sehen. Die haben, wenn man sich so einen Vogel anguckt, im Vergleich sehr, sehr große Augen. Das hilft einfach.
Ich komme nochmal auf die Ausbilderung zurück und sagen wir jetzt diese 80 Tage. Er ist ja dann Menschen erstmal gewöhnt. Auch versucht er dann nicht auch wieder, sagen wir mal, in Menschennähe zu kommen, weil er weiß, dass dort Futter ist?
Nein, tatsächlich nicht. Weil, und das war für mich so völlig faszinierend, als wir die Tiere nach Wien gebracht haben, der Michael Meyerhoff, unser Artenschutzreferent, und ich, wir sind ja nach Wien gefahren, haben die Tiere dann Richard Zink gegeben, der für die Ausbilderung in der Region zuständig ist. Und dann sind wir erstmal zu dem nach Hause gefahren. Dann hat er die auf dem Küchentisch mal schnell beringt und gewogen.
Ja, ja.
Und dann haben wir sie wieder eingepackt in ihre Kiste, sind 5 Minuten gefahren, im Prinzip an die Stadtgrenze von Wien, und haben sie da dann relativ schnell in eine Ausbildungsvoliere gesetzt. Und das funktioniert so gut, weil die Tiere, nachdem sie dann eben in dieser Ausbildungsvoliere waren und da dann eben gefüttert worden sind, dann 100 bis 200 Kilometer weiterziehen.
Ja.
Und dann den Menschen auch nicht mehr unbedingt begegnen. Und wir haben ja vorhin gesagt, grundsätzlich ist er nicht unbedingt scheu. Also er fliegt jetzt nicht sofort weg, wenn er den Menschen sieht. Aber er verbindet den Menschen normalerweise auch nicht mit Futter. Also wir legen das Futter ja normalerweise auch tagsüber in die Voliere. Ja. Und wenn die dann irgendwann Hunger haben abends, dann holen die sich das. Und dann verknüpfen die nicht, okay, der Pfleger kommt, es gibt Futter und wir fressen sofort, sondern das liegt dann halt erstmal da rum und dann holen sie sich das nach und nach.
Welche Dimension hat denn dieses Projekt da gerade auch in Österreich? Also ist das punktuell dieser eine Mensch, den ihr dort besucht habt? Oder ist das jetzt ein richtiges, sagen wir jetzt ähnlich wie bei den Feldhamstern, ein abgestecktes Gebiet, wo alle möglichen Förster und sowas darauf achten, dass es dem Kauzug gut geht?
Also es gibt natürlich ein Team, das Geld für die Arbeit bekommt. Das wird über die Veterinäruniversität Wien finanziert.
Ja.
Lebt natürlich auch von Spenden, aber da sind dann die Leute angestellt. Und es gibt natürlich trotzdem einen sehr, sehr großen Ehrenamtspool. Und das hilft natürlich immer. Die dann gucken, wo welcher Nistkasten besetzt ist.
Ja.
Die schauen, wo Tiere wieder auftreten. Und gerade bei den Vögeln gibt es ja viele Citizen Science Projekte. Heißt im Prinzip private Leute oder ganz normale Stadtmenschen, die dann einfach Daten sammeln, die man dann später zum Beispiel wieder auswerten kann. Also es gibt Plattformen, wo man Sichtung von Tieren zum Beispiel melden kann. Und das passiert natürlich auch bei den Habichtskreuzen. Und dann kann man einfach sagen, okay, man hat da ein Habichtskreuz gesehen, dann weiß man, dass man da vielleicht nochmal genauer gucken muss oder dass es da auf jeden Fall auch Tiere gibt, die dort vorkommen. Und das hilft natürlich solchen Projekten am Ende auch so ein bisschen die Population im Blick zu behalten.
Ist sie denn schon stabil?
Sie wird immer stabiler. Es gibt mittlerweile wieder einige Nachzuchten auch im natürlichen Lebensraum. Und wir reden, glaube ich, in der Region um Wien rum, im Wiener Wald, von mittlerweile 40 bis 50 Paaren, glaube ich.
Ja.
Was okay ist, was aber jetzt natürlich noch nicht die Welt ist. Und dann gibt es verschiedene andere Standorte, die man eben auch schon mit Tieren bestückt hat, die jetzt auch nach und nach immer besser werden, sodass man dann am Ende wieder von vielen, vielen Tieren reden kann. Und wenn wir uns Zahlen angucken, dann redet man in Europa von etwa 160.000 bis 260.000 Tieren, also adulten Tieren.
Ja.
Aber eben nicht in Deutschland und in Österreich.
Ja.
Das ist dann eben in Skandinavien viel und in Osteuropa, wo die Tiere eben noch deutlich häufiger vorkommen. Heißt, der ist im Prinzip grundsätzlich nicht bedroht. Also wir haben am Ende einen Bestand von über 1 Million teilweise schätzungsweise, aber halt über komplett Asien verteilt.
Ja.
Aber in unserer Region, wo er früher vorgekommen ist, ist er eben irgendwann ausgestorben. Und diese Lücke wieder zu füllen, ist eben das Ziel dieses Projektes.
Und muss man da jetzt viel öffentliche Überzeugungsarbeit leisten? Also ich nehme nochmal den Hamster als Beispiel. Da muss der Landwirt natürlich überzeugt werden, hey, es geht ja nicht darum, dass du jetzt weniger Erträge hast auf deinem Feld. Beim Kauz kann ich mir das jetzt gar nicht so schlimm vorstellen. Da sagt doch bestimmt jeder, ja, wenn er mir nichts tut, alles gut.
Grundsätzlich ja, die Denke ist sicherlich richtig. Allerdings muss man natürlich auch gucken, dass viele Wälder, die wir mittlerweile in Europa haben, eben forstlich genutzt sind. Und dann wird eben viel Altholz rausgeräumt. Und das muss man eben so ein bisschen aufbrechen, dass man eben mit den Förstern redet. Ihr dürft nicht jeden Baum wegräumen und es gibt eben bestimmte Bäume, die vielleicht stehen bleiben müssen, damit der Habichtskraut sich eben auch wohlfühlt und wieder in dem Wald auch ansiedelt.
Aber grundsätzlich stoßt er jetzt nicht auf große Widerstände, was das angeht, oder wie ist da die Situation?
Nein, weil natürlich der Kauz jetzt ja keinem grundsätzlich was tut. Und wenn weniger Mäuse da sind, dann freut es natürlich auch viele Leute. Und das kann immer mal passieren, dass auch dort Jäger kommen, die dann eben so ein Tier mal abschießen, aus reiner Jagdlust. Aber das kommt tatsächlich nicht häufig vor. Und so sind die Bestände eigentlich auf einem guten Weg, sich wieder gut zu etablieren.
Du sprachst vorhin die vielen Helfer an, die auch schauen, wo die Käuze denn sind. Also ich habe direkt schon vorm Gehege Problem zu sehen, wo der Kauz ist. Also wie erblickt man den denn bitte im Wald, in einem Dickicht da oben?
Also das ist nicht einfach, muss man zwar sagen. Und ich glaube, man braucht einen geschulten Blick. Man kann natürlich in der Dämmerung rausgehen, wenn die dann eben auf ihren Sitz warten, lauern.
Aber dann hört man sie ja auch nicht.
Nein, aber dann kann man sie wenigstens sehen. Aber es gibt eigentlich ein ganz gutes Merkmal, wie man Eulen in Wäldern findet. Man achtet ein bisschen auf die anderen Vögel, die so im Wald unterwegs sind. Und wenn dann ganz viel Gezeter ist und es ganz, ganz laut ist, dann sollte man mal genauer hingucken, weil das oftmals dann die Alarmrufe von Vögeln sind, die sich eben furchtbar aufregen, dass gerade ein Kauz aufgetaucht ist, weil die den natürlich als Bedrohung sehen. Und das heißt tatsächlich hassen. Also die Vögel hassen dann diesen Kauz.
Im wahrsten Sinne,
Im wahrsten Sinne, genau. Und wenn man dann wirklich mal die Chance hat, einfach im Wald zu sein, zu hören, wo wirklich gerade wirklich viel Gezeter ist, wo wirklich viele Alarmrufe sind, dann lohnt es sich, da hinzugucken. Dann kann es natürlich sein, dass einfach unten auf dem Boden irgendwo eine Hauskatze durch die Gegend marschiert oder dass eben aber auch ein Kauz im Baum sitzt.
Und was schert das dann den Kauz, wenn da Gezeter ist? Sagt er sich so ein Mist, ich bin entdeckt worden? Oder bleibt er völlig, sitzt er das Problem aus?
Also ich glaube, dass viele Kauze dieses Problem erstmal aussitzen wollen. Allerdings wird es wahrscheinlich manchmal auch so nervig, dass er sich da einen neuen Platz sucht. Und es war tatsächlich auch hier so, wir haben die beiden neuen Käuze in die Voliere gesetzt und du hast direkt gemerkt, dass 20 Kleinvögel, Meisen, Zaunkönig alles um diese Voliere rum sind und einen Monsterkrach gemacht haben. Und der kleine Zaunkönig ist dann auch in der Voliere rumgehüpft und hat gezetert und hat gemeckert, weil einfach die Neuankömmlinge erstmal ein Riesenproblem waren. Ja. Die haben sich dann irgendwann auch tatsächlich gelegt, weil die wussten dann, dass er da ist. Alle waren gewarnt, geht da nicht hin, weil er ist gefährlich. Und dann war das wieder okay, aber auch als unser Okapi wieder kam, das war dann auch abends. Und dann ist tatsächlich dann im Nachbargehege wurde es plötzlich auch laut. Und dann saß der Waldkauz auf dem Baum, wenn man genau hingeguckt hat.
Ja.
Also auch das hat mir geholfen, dann den Waldkauz bei uns im Zoo zu entdecken, der einfach in dem Baum saß und da kurz vor seiner Aktivitätsphase eben schon mal aus seiner Höhle rausgekommen ist.
Sind die denn wirklich eine Bedrohung für Singvögel? Ich meine, Mäuse ist doch sicherlich leichter zu fangen als einen anderen Vogel.
Am Ende ist es, glaube ich, ähnlich einfach. Wenn man die Jagdtechnik beherrscht, dann ist es, glaube ich, egal, ob man eine Maus oder einen Vogel fangen muss. Beides ist schnell, beides ist flink, beides ist sehr beweglich.
Ja.
Wenn die einen nicht mitbekommen, haben sie verloren beim Kauz.
Sind also auch sehr geschickte Flieger die Eulen oder die Waldkäuzer?
Naja, was heißt geschickt? Sie sind auf jeden Fall lautlos und wissen, wie man es macht. Und damit natürlich geschickt. Also sind jetzt keine super eleganten Flieger, wo man sagen könnte, sie holen sich wie der Habicht jeden Vogel aus der Luft. Aber sie haben Möglichkeiten, so zu jagen, dass sie am Ende erfolgreich sind.
Ich bringe jetzt mal ein ziemlich gemeines Vorurteil. Man sagt ja immer, Vögel seien nicht die Schlauesten. Hätte auch damit zu tun, dass der Kopf ja gar nicht so groß ist, um da jetzt viel Steuerelement mit reinzupacken. Die Eule hat ja aber einen wirklich großen Kopf. Sind Eulen oder Käuze cleverer als andere Vögel?
Das kann ich tatsächlich gar nicht so genau sagen. Also ich weiß zum Beispiel, dass man bei Krähenvögeln, also bei Raben zum Beispiel sagt, dass die unglaublich clever sind. Bei der Eule muss man natürlich sagen, der Kopf wirkt sehr groß. Du hast aber natürlich auch sehr, sehr viel Auge in diesem Kopf, sodass für das Gehirn vielleicht gar nicht mehr ganz so viel Platz ist. Und wenn man so einen Kauz mal in der Hand hat, dann ist das eigentlich nur Feder. Also wenn du die anfasst, dann...
Aufgeplatztes Kissen, oder?
Ja, du greifst erstmal eigentlich ins Nichts, weil da ist nicht viel. Also der Körper der Eule ist viel, viel kleiner, als es das Federkleid am Ende zeigt. Und das liegt eben daran, dass die Federn so gestrickt sein müssen, dass man sie eben beim Flug nicht hört.
Da frage ich doch gleich mal nach den Jungtieren. Ihr hattet ja nun welche. Wie sehen die aus, wenn die Federn noch gar nicht da sind?
Na, die haben dann irgendwann ein Dunengefieder.
Ja.
Also man unterscheidet sie sehr deutlich von den Eltern. Das ist dann so, wenn man einen kleinen Flamingo zum Beispiel mal gesehen hat. So ein bisschen dieses Gräuliche, einfach so ein bisschen plüschig. Und das wird dann aber relativ schnell eben umgewandelt, weil die Tiere eben, wenn sie jagen müssen, von Anfang an eben ihr Federkleid so haben müssen, dass es eben lautlos funktioniert.
Aber sonst ist es wirklich so ein kleines, dürres Vögelchen, was da aus dem Ei schlüpft.
Genau, ich glaube, sie sind von Anfang an befiedert, wenn ich mich richtig erinnere, kann, haben aber die ersten Tage noch die Augen zu. Und kleine Eulen sind tatsächlich nicht die schönsten Jungvögel. Also wenn man sich so ein Entenküken vorstellt oder ein Hühnerküken, die dann von Anfang an loslaufen und flauschig sind, das ist bei den meisten Nestflüchtern so. Also die kleine Eule, die ja erstmal komplett hilflos ist, in ihrem Nest liegt, die sind nicht hübsch.
Dass sich hinter uns Pongoland gerade so aufregt, hat aber nicht damit zu tun, dass die einen Habichtskauz entdeckt haben.
Ich glaube, das stört die Menschenaffen tatsächlich weniger.
Ja.
Die haben wahrscheinlich einfach gerade ein bisschen Stress untereinander.
Hat denn der Kauz eigentlich einen natürlichen Feind, also der auch auf ihn Jagd macht?
Natürlich. Also wenn wir jetzt schon bei den Eulen bleiben, der Uhu zum Beispiel, der ja die deutlich größte Eule ist, der kann sich schon mal so einen Habichtskauz holen.
Ach, die machen sich gegenseitig Konkurrenz oder so?
Naja, der Uhu ist nochmal deutlich mächtiger. Es gibt aber auch zum Beispiel Luchse, die mal eine Eule holen können. Und in Regionen, wo es eben auch Adler gibt, also die wirklich großen Greifvögel, können für so einen Habichtskauz auch gefährlich werden. Ist bei uns jetzt weniger der Fall, aber natürlich gibt es auch für die Feinde am Ende.
Und wie vorsichtig muss man als Pfleger sein im Umgang mit den Eulen? Also ich meine, der Schnabel ist natürlich scharf und sie sind Jäger und du sagst ja schon selbst, sie können aggressiv werden.
Also der Schnabel selber ist, glaube ich, gar nicht so das Problem.
Ja.
Das Problem sind tatsächlich die Krallen am Ende, also die Füße, weil sie da eben normalerweise ihre Beute mithalten müssen. Und so eine Eule wiegt vielleicht um ein Kilo. Also die Männchen sind ein bisschen leichter als die Weibchen.
Das ist ja wirklich nicht so schwer. Ja.
Genau, aber die kommen dann teilweise mit 40 km/h auf dich zu.
Ja.
Und im Prinzip ist der Aufprall von einer Eule mit 40 km/h etwa so viel, wie wenn 72 Kilo aus einem Meter auf dich drauf fallen. Und dann eben noch mit unglaublich spitzen Krallen und sich dann irgendwo festkrallen. Das ist sicherlich nicht das Angenehmste, so einer revierverteidigenden Eule unter die Fänge zu geraten.
Das heißt also, ihr schiebt quasi nur das Futter rein?
Nee, unsere Tiere sind natürlich normalerweise an uns gewöhnt.
Ja.
Aber ich kann mich noch daran erinnern, wenn wir damals unsere Bartkreuzer, die auch regelmäßig Junge hatten, dann sind wir tatsächlich nur mit Helm und mit Nackenschutz in das Gehege reingegangen, weil wir eben auch, wenn wir die Tiere nicht direkt im Auge hatten, wenn die von hinten kommen, einfach nicht hören. Und die Eule greift normalerweise auch von hinten an und dann hört man sie nicht und dann hat man plötzlich was im Nacken, was man so überhaupt nicht erwartet hat.
Ruben, wir blicken mal voraus. Ich meine, im Moment ist gerade jetzt nichts mit Zucht, aber ihr würdet ja gern weitermachen, auch um dieses Projekt zu beschützen. Erwartet ihr da quasi jetzt in den nächsten Monaten ein neues Männchen?
Genau, also da wir mittlerweile ja schon seit 2014 mit dem Projekt zusammenarbeiten und die Eulen, die wir haben, gehören tatsächlich dem Projekt, also sie sind vertraglich an das Projekt gebunden, ist das Vertrauen und die Kooperation sehr, sehr gut. Und deswegen stehen wir sehr weit oben, was ein neues Männchen angeht, damit wir eben weitere Jungtiere auch dann wieder der Natur zurückgeben können.
Wenn ich jetzt mal total gierig bin, würde es denn auch gehen, zwei Pärchen, drei Pärchen zu halten in der Voliere?
Also in einer selber nicht, weil natürlich die Tiere eben ihre Reviere verteidigen als Paar.
Ja.
Heißt, dafür sind unsere Volieren einfach zu klein. Also du sagst, es kann normalerweise, hast du auf 10 Quadratkilometer eigentlich ein Paar. Es geht mit guter Nahrungsversorgung eben auch 4 bis 5 Paare. Da hängt es aber auch davon ab, wie viele Brutplätze da sind, wie viel Futter da ist. Dann geht es, aber grundsätzlich haben die schon sehr, sehr große Reviere. Und auch das ist spannend. Der Habichtskaut und der Waldkaut, die kommen oftmals im gleichen Revier vor. Und die Kollegen aus Österreich haben tatsächlich auch erzählt, wenn sie dann Nistkastenkontrollen machen, um Jungvögel zu beringen, dann sitzt eben manchmal auch unter den ganzen Habichtskäuzen auch ein Waldkaut. Liegt daran, dass der Waldkaut normalerweise früher anfängt zu brüten.
Ja.
Wenn das erste Ei gelegt ist, kommt aber dann der Habichtskaut und sagt, das ist aber jetzt mein Kasten. Der sortiert aber das Ei nicht aus, sondern legt einfach weiter. Und dann sitzt eben unter den ganzen Habichtskreuzen am Ende auch ein Waldkauz, der dann eben einfach mit aufgezogen wird, weil die dann nicht unterscheiden,
sagen, ist meine oder deiner. Aber das so eine freundliche Pflegemutterrolle ist ja aber jetzt gar nicht, also und wenn ich da an den Kuckuck denke oder sowas, das ist ja schon eine nette Geschichte.
Genau, und das passiert tatsächlich häufiger, als man das am Ende glaubt. Also es kann immer mal passieren, dass der Habichtskreuz eben auch ein Waldkauz mit aufzieht. Okay. Wobei die am Ende auch trotzdem sicherlich als Nahrungskonkurrenten gelten. und da auch der Habichtskauz vielleicht am Ende auch mal Waldkauz schlagen könnte zum Beispiel.
Ruben, ich danke dir recht herzlich für diese Einblicke. Einfach mal wieder sehr interessant, auch so ein Projekt mal näher zu erfahren. Und ich darf an dieser Stelle, das machen wir nicht zum ersten Mal, auch noch auf einen anderen Podcast hinweisen, Wir Tier von Julius Brezel und Viktoria Marciniak. Da geht es um die besonderen Begegnungen. Da würde Artenschutz auf jeden Fall auch mit reinpassen, die Tiere und Mensch haben und die auch deren Leben verändern. Also geht natürlich auch um Zootiere, aber eben auch über ganz normale Begegnungen. Also von Tieren, die man auch draußen im Wald oder im Garten trifft, gibt es aktuell jeden Dienstag eine neue Folge dazu. Auch zu diesem Podcast gibt es immer wieder eine neue Folge, alle 2 Wochen. Recht herzlichen Dank, Ruben, dass du uns diesen Einblick gewährt hast. Und ich wünsche natürlich viel Glück für euer Projekt. Und ich kann auch jedem Zoobesucher immer noch mal empfehlen, diesen Blick, wenn man vor den Leoparden steht, über die Schulter rüber zum Habichtskauz. Er wird zurückschauen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch zu danken und bis zum nächsten Mal.
Danke dir. Tschüss.
Tschüss.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.